Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Angelika Hellemann, stellvertretende Politikchefin bei der Bild am Sonntag. Hallo Frau Hellemann, herzlich willkommen hier im Studio.
Hallo.
Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen?
Ich habe alle Weihnachtsgeschenke beisammen und das Tolle ist, ich habe sie sogar schon eingepackt und zwar für die gesamte Familie und kann jetzt so die nächsten Tage relativ entspannt entgegenblicken.
Chapeau, ich würde mir gerne eine Scheibe von Ihnen abschneiden. Haben Sie da ein Geheimrezept?
Nein, ich habe einfach mal irgendwann an einem Sonntag die Muße gefunden und habe dann alles um mich rum drapiert, das Geschenkpapier, den Tesafilm, die Schere und habe dann einfach in einem Rutsch angefangen und nebenbei eine Serie geguckt. Und dann ging es dann doch relativ schnell.
Sollte ich vielleicht auch mal probieren. Wir schauen heute gemeinsam hier in dieser Stunde auf die Themen des Tages und an Corona und den jetzt anvisierten Maßnahmen von Bund und Ländern kommen wir natürlich nicht vorbei. Wir besprechen aber auch noch andere Dinge. Ein Thema des Tages, über das wir natürlich auf jeden Fall sprechen müssen, sind die neuen Pläne von Bund und Ländern, um vor die Omikron-Welle zu kommen. So wird es ja oft ausgedrückt. Dieser Begriff, der hat sich mir eingebrannt, weil ich mir da immer so einen Surfer vorstelle, der irgendwie die Welle nicht erwischt, aber auch vorher so ein bisschen, ja, vielleicht sogar absäuft. Je nachdem können wir ja gleich nochmal klären, wie sinnvoll diese Maßnahmen jetzt sind. Ich fasse aber nochmal kurz zusammen, was da jetzt kommen soll. Spätestens ab dem 28. Dezember gibt es eine Obergrenze von 10 Personen für Privattreffen. Das gilt auch für Geimpfte. Und für Ungeimpfte gelten strengere Regeln, also ein Haushalt plus 2 Personen dann. Und Großveranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspiele finden nur noch ohne Publikum statt. Frau Hellemann, wie ist da Ihre Wahrnehmung? Reicht es, um vor die Welle zu kommen?
Die Politik warnt ja gerade davor, zusammen mit den Forschern, dass wir keine Welle kriegen, sondern eine regelrechte Wand. Und dass es so schlimm wird wie nie zuvor. Und dann sind die Maßnahmen aber so lasch wie nie zuvor. Und das ist für die meisten Bürger nicht wirklich nachvollziehbar. Für mich dann übrigens auch nicht. Vor allen Dingen, warum dann ab dem 28. Dezember, warum dann nicht sofort? Weil wir ja mit allen Maßnahmen uns nur Zeit erkaufen wollen. Wir wollen ja sozusagen jetzt Kontakte reduzieren. Zeit gewinnen, damit sich Omikron nicht ganz so schnell ausbreitet, um dann doch noch möglichst viele Menschen zu impfen und zu boostern, damit eben die Wand dann doch nicht so steil wird und wir vor allen Dingen eben auch nicht Ausfälle haben bei der Feuerwehr, bei der Polizei. Und dafür kommt es dann doch reichlich spät. Und es gab gestern ja auch keinerlei Erklärung, warum denn ausgerechnet der 28., warum nicht der 26. oder der 29. Das wirkt schon sehr, als ob die Politik einfach Angst hatte, uns das Weihnachtsfest noch zu verderben.
Wobei der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ja immerhin auch nichts ausschließt.
Die Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre haben gezeigt, dass Weihnachten und Ostern auch durch die Verhaltensweise der Bürgerinnen und Bürger sich nicht als große Pandemietreiber erwiesen haben. Im Gegenteil. Die Ferien haben die Infektionszahlen sogar oft verringert. Die Familien scheinen verantwortungsvoll und vorsichtig mit diesen Festtagen umzugehen.
Ja, das war natürlich nicht der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, haben Sie sicherlich an der Stimme erkannt, auch alle, die zuhören. Das war unser Bundeskanzler Olaf Scholz, aber auch der passt da ganz gut. Denn auch der begründet es ja so, wir haben es gehört, dass eben die Maßnahmen erst nach Weihnachten kommen, weil Weihnachten eben nicht so doll zum Infektionsgeschehen beiträgt. Und ich würde das auch als Versuch werten, dieses politische Vorgehen daran anzupassen, dass man doch den Bürgerinnen und Bürgern so eine Eigenverantwortung zutraut.
Ja, die Argumentationen wechseln nur immer. Jetzt heißt es, Weihnachten ist kein Pandemietreiber. Es hieß auch immer über den Einzelhandel, der Einzelhandel selbst ist kein Pandemietreiber. Das Gefährliche ist aber, dass die Leute in U-Bahn dahin fahren, dass es dann danach zum Gedränge kommt, genauso wie auch Fußballspiele an und für sich, weil es draußen ist, nicht der schlimmste Pandemietreiber sind, weil so ein Stadion ja dann doch gut durchbelüftet wird. Aber die Anreise, die Abreise, das nachher Zusammenstehen, das vielleicht Feiern mit Bier, das Gefährliche ist. Und das kann ja bei Weihnachten genauso gut gelten. Und ich glaube auch nicht, dass die Menschen, wer privat zu Hause Weihnachten feiert, der trägt eben keine Maske und der hält auch keinen Abstand. Das ist einfach vollkommen lebensfremd. Deswegen wirken die Argumente immer so mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung.
Wobei der Bundesgesundheitsminister, und jetzt sind wir wirklich bei ihm, ja tatsächlich nichts ausschließt. Wir hören mal, was er sagt.
Wir schließen nichts aus. Also wenn tatsächlich die Fallzahlen sich so entwickeln würden, dass auch ein harter Lockdown diskutiert werden muss, da gibt es da keine rote Linie. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir da nicht.
Also ich finde schon, dass dann da raushört, dass er die Lage im Blick hat und dass er versucht, so eine Flexibilität da reinzubringen, aber trotzdem klar zu kommunizieren, es könnte sein, dass noch einer kommt.
Ja, ich finde, Karl Lauterbach hat wirklich den allergrößten Wechsel der Position hingelegt. Wenn man Karl Lauterbach als Gesundheitsexperten vergleicht mit Karl Lauterbach, dem Minister, ist das schon sehr erstaunlich. Und ich würde relativ viel darauf wetten, dass der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach doch sehr darauf gedrängt hätte, jetzt schnell Maßnahmen zu ergreifen und nicht erst die Zahlen explodieren zu lassen, weil das haben wir auch im letzten Jahr gemerkt. Wenn die Zahlen erstmal exorbitant hoch sind und bei Omikron ist es halt noch schneller und noch heftiger, dann dauern die Maßnahmen umso länger und dann könnte ein tatsächlich richtiger Lockdown sehr viel länger dauern.
Und Sie sind da mit Ihrer Argumentation sehr auf einer Linie mit dem Robert-Koch-Institut. Gestern, kurz bevor die Bund-Länder-Beschlüsse verkündet wurden, hat ja auch das Robert-Koch-Institut eine Stellungnahme veröffentlicht. Und darin steht, dass sofort härtere Maßnahmen her müssen. Das hat dann für Verwirrung gesorgt, weil es eben so kurz, bevor die Politik sich geäußert hat, eben kam. Ist auch immer noch nicht so ganz klar, warum genau, ob da wirklich das Robert-Koch-Institut auch ein Zeichen setzen wollte. Was aber Fakt ist, in den sozialen Medien kursiert jetzt ein Hashtag, Danke Wieler, der dankt dem Herrn Wieler, dem Chef, Lothar Wieler, dem Chef des RKI, für diese klaren Worte. Würden Sie dann, also das höre ich so raus, würden Sie dann eben auch sagen, Hashtag Danke Wieler?
Soweit würde ich gar nicht gehen. Ich finde, erstmal ist es ein riesiger Kommunikationsgau, der da angerichtet wurde, weil das Robert-Koch-Institut nach wie vor als zentral gilt und Herr Wieler seinem Gesundheitsminister und auch dem Bundeskanzler zentral widerspricht und offenbar sich im Expertenrat, der ja kurz vorher was vorgelegt hat, auch nicht durchsetzen konnte und dann zu einem sehr seltsamen Zeitpunkt eben dann mit dieser Alarmwarnung reingegangen ist und so einfach nur Verwirrung gestiftet hat, dann hätte sich Wieler im Expertenrat durchsetzen müssen, dann hätte Wieler vorher mit Lauterbach sprechen müssen und ihm sagen müssen, also nach meiner Verantwortung geht das so nicht, das ist zu spät und so laufen wir in eine Welle rein, die wir dann nicht aussteuern können. So sieht es einfach nur nach Streit aus und es gibt ja auch innerhalb der Politik einen Streit, weil da ist ja auch nicht eitel Sonnenschein. Weil der Hamburger Bürgermeister Tschentscher, übrigens Selbstmediziner, der hat ja die Maßnahmen schon vorgezogen. Da gelten die Kontaktbeschränkungen jetzt schon zu Weihnachten. Und Sachsen und Baden-Württemberg protestieren auch und sagen, dass sie eben nicht genügend mögliche Maßnahmen haben.
Der Deutsche Ethikrat ist dafür, eine allgemeine Corona-Impfpflicht einzuführen. Der hat heute früh eine Stellungnahme veröffentlicht und daraus geht hervor, dass 13 Mitglieder des Ethikrats für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 sind. 7 Mitglieder gehen nicht ganz so weit, die wollen nur eine Impfpflicht für alle, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Und 4 Mitglieder sprechen sich dagegen aus. Angelika Hellemann ist mein Gast in dieser Stunde. Sie ist stellvertretende Politikchefin bei der Welt, bei der Bild am Sonntag. So ist es richtig. Frau Hellemann, wo verorten Sie sich denn da? Bei denen, die dafür sind für eine Impfpflicht oder eher bei denen, die dagegen sind?
Prinzipiell bin ich sehr fürs Impfen. Ich bin jetzt 3-mal geimpft und ich würde auch jedem raten, dringend raten, sich impfen zu lassen. Ich habe nur meine Zweifel, ob wir mit der Impfpflicht wirklich unserem Ziel näher kommen, weil man ja eine Impfpflicht dann mal auch durchsetzen muss und dann fangen ja die Schwierigkeiten an. Ich habe also auf der einen Seite habe ich Leute, die vielleicht immer noch zögern und Ängste haben. An die müsste ich viel stärker ran und da finde ich, hätten wir viel mehr uns was von Bremen abgucken können, die mit einer ganz tollen Impfkampagne es geschafft haben, die höchste Impfquote in Deutschland zu erreichen, weil sie eben mit Leuten in die Quartiere reingegangen sind, weil sie in den Muttersprachen informiert haben, weil sie Vertrauenspersonen eingeschaltet haben, die dann wieder mit Menschen kommuniziert haben, die vielleicht eine Scheu oder Angst oder Sorgen oder auch eine Staatsferne haben, davon zu überzeugen. Und eine Impfpflicht müsste dann ja mit einem Bußgeld belegt werden. Wenn ich aber das Bußgeld nicht zahle und wenn ich mir die radikalen Impfgegner angucke, die werden das Bußgeld nicht zahlen, dann bedeutet das, dass man sehr schnell auch im Knast landet. Das heißt, das, was unser Justizminister Marco Buschmann gerade erzählt, naja, wer sich nicht impfen lässt, kommt ja nicht ins Gefängnis, stimmt halt nicht, weil man in Deutschland sehr, sehr schnell, wenn man Geld nicht bezahlt, eben dann auch im Gefängnis landet. Und das könnte die Spaltung der Gesellschaft dann noch mal arg vorantreiben.
Das ist ja auch oft das Argument, das genutzt wird, um Fahrkartenkontrollen vielleicht anders zu gestalten, weil auch da jemand, der mehrfach nicht zahlt, relativ schnell im Gefängnis landet. Trotzdem finde ich, diese Sorge, die Sie angesprochen haben, die eben möglicherweise Impfgegnerinnen, Impfgegner oder auch Menschen, die sehr klar gegen Impfungen sind, die haben, die würde ich trotzdem nicht über die Sorge stellen, die haben, die Regeln befolgen. Da geht es ja ganz viel um auch Vertrauen in die Politik. Und ich würde schon sagen, klar, die Impfgegner, die haben das Vertrauen wahrscheinlich weitgehend gerade nicht. Und es ist schwer, das zu erlangen. Aber ich habe trotzdem auch Sorge, dass das Vertrauen der Mehrheit, die sich impfen lässt, die diese Regeln auch befolgt, dann auch verspielt wird. Weil so viel Fokus auf die keine Lust auf Vertrauen haben, finde ich dann doch falsch, dass die Politik sich dann um die kümmert und eben die aus dem Blick verliert, die sich ja dran halten. Also so eine Impfpflicht schon auch als Signal an die solidarisch sind, die sich impfen lassen.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich finde, man muss aber immer mal auf die Realität gucken. Und die Realität ist, dass es in Sachsen schon ziemlich lange 2G gibt. Das wird nur nicht vernünftig durchgesetzt und es wird nicht vernünftig kontrolliert. Und das Ordnungsamt hat zum Teil Angst, wirkliche Kontrollen durchzuführen. Das geht so weit, dass Ärzte berichten, dass sie eher ein mulmiges Gefühl haben oder darauf verzichten, Leute auf ihren Impfstatus anzusprechen, weil sie ansonsten Repressalien fürchten. Und dann möchte ich gerne mal sehen, wie Leute abgeführt werden und wie es überhaupt kontrolliert wird, weil das ist alles noch nicht geregelt. Wir haben ja noch nicht mal ein nationales Impfregister. Also bedeutet das, dass wir dann Ordnungsamt und Polizei permanent durch die Straßen schicken und die immer Leute ansprechen und sagen, zeigen Sie uns bitte Ihren Impfnachweis. Und wenn nicht, dann zahlen Sie jetzt bitte hier das Bußgeld von xx Euro. Ich bin sehr gespannt, wie das geht. Und zumal ich sehe immer noch keine Mehrheit im Deutschen Bundestag dafür, weil die Union gerade sehr auf Opposition schaltet. Sie merkt, dass die FDP, die den weitesten Weg für eine Impfpflicht zu gehen hat, äußerst skeptisch ist. Da haben sich ja schon 20 Abgeordnete erklärt, dass sie auf keinen Fall eine Impfpflicht mittragen werden. Damit wackelt die Mehrheit der Ampel. Und die Union hat sehr klar zu verstehen gegeben, dass sie nicht bereit sind, Kanzler Scholz und den beiden von Grünen, also Robert Habeck und Christian Lindner, zu helfen und da eben mit Stimmen auszuhelfen.
Es wird immer wieder berichtet über Aufrufe in sozialen Netzwerken, sich vor den Häusern von Politikerinnen und Politikern zu versammeln, um so gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Ein neuer Fall kommt aus Thüringen. Dort war die Polizei jetzt gerade im Einsatz, weil auf Facebook ein Aufruf kursiert ist, der beinhaltet hat, zu einem sogenannten Spaziergang vor das Haus des thüringischen Innenministers Georg Mayer zu kommen. Und am Ende ist dann vor dem Haus gar niemand aufgetaucht. Aber es gab von der Polizei dann eine Wohnungsdurchsuchung beim mutmaßlichen Verfasser des Posts. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Journalistin Angelika Hellemann von der Bild am Sonntag. Sie ist in dieser Stunde mein Gast. Frau Hellemann, wenn Sie diese Meldungen hören, das war ja jetzt nicht das erste Mal, was ist da Ihre Reaktion?
Dass wir bei bestimmten, ja, bei so einem aggressiven Protest müssen wir einfach ein Stoppzeichen setzen. Vor allen Dingen, wenn man Minister ist, wird man noch mal besser geschützt, aber richtig hart werden Kommunalpolitiker getroffen. Leute, die in Stadträten sitzen, Leute, die sich als Landrat zur Verfügung stellen. Und die einfach zum Teil auch mittlerweile durch wegen der Bedrohungslage aufhören. Es ist ja nicht das erste Mal, das hatten wir auch schon in der Flüchtlingskrise, dass Politiker in einer Art drangsaliert und beschimpft wurden. Und mittlerweile, wenn man mit Politikern spricht, dann sagen die ganz oft, ja, so eine tägliche Morddrohung, irgendwie anonym im Netz oder manchmal auch mit Klarnamen, das sei fast an der Tagesordnung. Oder bestimmte Politikerinnen haben dann ja auch schon mal Drohungen vorgelesen, um zu zeigen, wie das Ganze entgleist ist und wie sie drangsaliert werden. Und das geht so nicht. Das können wir auch als Gesellschaft so nicht hinnehmen. Weil irgendwann stellt sich keiner mehr zur Verfügung und dann ist Demokratie auch am Ende.
Und was mich tatsächlich auch beunruhigt, es bleibt ja nicht immer bei Worten. Also Sie haben gerade die Debatte um Geflüchtete angesprochen. Walter Lübcke wurde auf seiner Terrasse umgebracht. Auch jetzt im Fall von Corona-Leugnern gab es ja eben den Fall in Idar-Oberstein, wo ein Tankstellenmitarbeiter getötet wurde, weil er jemanden aufgefordert hat, die Maske zu tragen. Also aus Worten werden Taten.
Ja, das stimmt. Ich finde, dann müssen wir trotzdem aufpassen. Ich finde, jemand, der mit Fackeln vor Politikernhäusern steht und schlimme Dinge schreit, dem gehört von der Polizei die Fackel aus der Hand genommen und der muss nach Hause geschickt werden. Und man muss auch gegen diese ganzen Drohungen im Netz sehr viel massiver vorgehen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in die radikalisierte Sprache einsteigen und den Leuten auch entwürdigende Dinge an den Kopf werfen, weil dann sind wir irgendwann in der Eskalationsspirale drin und die Menschen reden dann gar nicht mehr miteinander und das ist einfach dann auch gefährlich.
In diesem Zusammenhang wird ja auch immer wieder die Frage nach der Verantwortung auch der Boulevardpresse gestellt. Also Ihre Kollegen von der Bild sind scharf kritisiert worden für die Berichterstattung über Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sie als die Lockdown-Macher betitelt haben. Also quasi das Schreckgespenst dieses, die sind schuld an den Corona-Maßnahmen, die versauen uns Weihnachten. Und da gibt es schon den Vorwurf, dass das eben auch Verschwörungserzählungen, auch Hetze auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fördert. Und der Deutsche Presserat hat ja sogar ein Beschwerdeverfahren eingeleitet. Sie selber arbeiten jetzt bei der Bild am Sonntag. Wie schätzen Sie das denn ein, diese Berichterstattung Ihrer Kollegen?
Also wir sind ja mittlerweile sogar eine zusammengelegte Redaktion. Und da hat es auch in der Redaktion Diskussionen darüber gegeben. Und die tägliche Bild hat dann auch die Beschwerde abgedruckt auf der Seite 2 und ist damit sehr transparent umgegangen. Und danach hat der Chefredakteur eben auch einen Aufruf geschrieben, eben das Land nicht zu spalten. Deshalb, auch Journalisten haben Verantwortung, auch Medien haben Verantwortung. Und man soll und man darf Maßnahmen kritisieren. Es hat ja auch immer wieder Unfug gegeben, wie man darf nicht alleine auf Parkbänken sitzen. Sowas muss kritisiert werden. Oder man kann auch sagen, dass die Maßnahmen zu steil sind, zu hart sind, dass Leute in den finanziellen Ruin getrieben werden, das gehört alles dazu. Wir sollten nur nicht einander diffamieren.
Möchten Sie vielleicht Bild-Chefredakteurin werden? Dann würde Bild vielleicht eine andere Linie fahren.
Na, das glaube ich nicht. Es ist schon alles gut, wie es ist.
Aber trotzdem nochmal auf den Punkt. Also Sie sagen jetzt ja selber, Medien haben eine große Verantwortung und Ihnen ist das bewusst und das klang ja auch durch, dass das durchaus auch in der Redaktion der Bild eine Rolle spielt, sich damit auseinanderzusetzen. Trotzdem habe ich immer wieder den Eindruck, dass dann beim nächsten Thema, was polarisieren kann, das wieder vielleicht alles vergessen wird und doch wieder auf den Punkt sehr zugespitzt, zum Teil auch sehr unfair eine Headline dann gestrickt wird.
Naja, Boulevard muss schon zuspitzen. Das ist auch richtig so. Und Boulevard muss auch emotionalisieren. Das ist schon richtig. Und es gibt auch Menschen, die davon angesprochen werden. Man darf halt nur nicht diffamieren. Und ansonsten hat der Boulevard sehr wohl seine Berechtigung. Und manche Kritiker, die sagen, wenn dass sie überhaupt kein Gehör gefunden haben, die haben auch nicht ganz Unrecht mit dem, weil es eben auch gerne im Journalismus, und da nehme ich uns alle mit ein, immer gerne erstmal in eine Richtung geht und alle erstmal dem Trend hinterherlaufen. Ein bisschen mehr Meinungsvielfalt, glaube ich, tut allen gut, aber man muss eben auch andere Meinungen einfach respektieren.
Frau Hellemann, müssen Sie mit Ihrer Familie und mit Ihren Freundinnen und Freunden viel über Corona diskutieren? Also gibt es da verschiedene, sag mal, Sichtweisen auf das Thema?
Es gibt verschiedene Sichtweisen, aber ich habe das große Glück, dass sich in meinem Freundeskreis oder in meiner Familie keiner radikalisiert hat. Ich habe keine Impfgegner. Wir haben über Maßnahmen diskutiert, wir haben auch über Sinn und Unsinn von Entscheidungen diskutiert. Da hat es auch zum Teil unterschiedliche Sichtweisen gegeben. Und die einen haben das für bescheuert empfunden und die anderen dies. Aber so, dass es eine normale Diskussion war und wo man vielleicht sogar auch mal ein bisschen voneinander lernen konnte, weil ja auch jeder unterschiedlich betroffen war. Der eine hatte einen festen Job, der andere war freiberuflich tätig, den einen hat der Lockdown viel stärker betroffen als die anderen. Einander zuzuhören, sollten wir, glaube ich, wahrscheinlich eh alle wieder viel, viel mehr machen.
Und Sie haben selbst gesagt, Sie haben wahrscheinlich Glück. Es gibt nämlich eine neue Umfrage, die hat ergeben, dass dieses Thema in vielen Familien nicht so lautlos vonstatten geht oder vielleicht auch nicht so konstruktiv, sondern dass es da wirklich Streit gibt. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat rund 1000 Menschen befragt zu diesem Thema im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse Hannover. Und meine Kollegin Judith Welminski, die fasst die Ergebnisse mal zusammen.
Nach der repräsentativen Umfrage haben sich 70% schon einmal mit Verwandten oder Bekannten wegen Corona gestritten. Mehr als die Hälfte der Befragten sogar mehrfach. Dabei kam es bei Menschen bis zu 49 Jahren häufiger zu Auseinandersetzungen als bei Älteren. Das größte Konfliktpotenzial hat die Impfung gegen Corona. 85% der Befragten, die wegen Corona uneins waren, stritten über die Frage der Impfpflicht oder über Impfverweigerer. Oft waren auch die Wirksamkeit oder Nebenwirkungen der Impfstoffe Anlass für Zoff. Die Diskussion über die Impfreihenfolge oder die Impfungen von Kindern hat hingegen weniger Familien und Freunde zum Streiten gebracht.
Ja, ich stelle es mir nicht so leicht vor, was da beschrieben wird. Also die Weihnachtstage sind ja sowieso schon oft mit alten Konflikten belastet. Dann kommt noch Corona, vielleicht diese Impfdiskussion obendrauf. Wenn Sie jetzt sagen, in Ihrer Familie läuft das gut und konstruktiv, was würden Sie denn als Tipp weitergeben, damit es vielleicht in anderen Familien, wo die Themen ein bisschen härter sind, nicht eskaliert?
Ich glaube, das ist wirklich ganz viel Glück. Und ansonsten glaube ich wirklich, dass man erstmal einander zuhören sollte. Also das, was auch jeder Psychotherapeut rät, wenn es einen großen Konflikt gibt oder es Beziehungsprobleme gibt, erstmal den Standpunkt des anderen anhören und dann darauf versuchen, auch einzugehen.
Die Krankenkasse, die hat auch eine Psychologin zum Thema gefragt. Die sagt, es ist typisch zum Beispiel, dass man sich in der Kernfamilie recht einig ist, dass es aber im Freundeskreis oder eben in der weiteren Familie, die man dann ja vielleicht auch an Weihnachten sieht, eben verschiedene Meinungen gibt. Und die Psychologin Christina Schütz von der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung rät, dass man vorher Absprachen trifft und dass man eben solche Konfliktthemen vielleicht über Weihnachten auch wirklich ganz aktiv ausspart. Also doch vielleicht ein bisschen mehr schweigen, als gleich zu sagen, bist du geboostert?
Ja, ich glaube halt, dass das dann nicht funktioniert, weil spätestens, wenn dann irgendwie Alkohol getrunken wird, dann fängt irgendwann doch einer damit an. Das gibt ja so diese Regel, man spricht nicht über Religion, man spricht nicht über Politik, jetzt sprechen wir auch nicht über Corona. Ich glaube, dass man das für wenige Stunden durchhalten kann. Und dass man das auch für ein Essen, was irgendwie 2 Stunden geht, wunderbar so praktizieren kann. Wenn man aber irgendwie 2, 3 Tage relativ rund um die Uhr aufeinander hockt, dann glaube ich, bricht es sich dann doch irgendwann einfach Bahn.
Ein Aspekt, den ich auch noch bemerkenswert fand in dieser Pressemitteilung zu der Studie, da geht es darum, dass die Krankenkasse auch tatsächlich vor Folgen dieser Meinungsverschiedenheiten warnt. Also sie meint, dass eben solche Streits mit nahestehenden Menschen starken negativen Stress auslösen können und krank machen können. Finde ich jetzt nicht so überraschend, weil das ja tatsächlich einfach auch eine Belastung ist. Aber wir sprechen ja so oft davon, dass man sich in bestimmten Bubbles bewegt, dass man sich eben doch oft nur mit Meinungen umgibt, die der Meinung, der eigenen Meinung vielleicht entsprechen. Ich persönlich versuche aktiv immer mal auch mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, als die, die meine Meinung teilen. Aber das ist ja, im nahen Familienkreis einfach auch entspannt sein kann. Dass man sagt, das ist mein Safe Space sozusagen. Hier kann ich meine Meinung ja, vielleicht auch reproduzieren und das ist mal okay so. Das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, dass es eben vielleicht nicht immer aktiv diese Diskussion sein muss.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich auch erstmal ganz gut, dass man was sagen kann und dass man nicht das Gefühl hat, hups, jetzt werde ich sofort gleich an die Wand gestellt, weil irgendwer irgendwas gesagt hat. Ich glaube, man darf sich auch, wir haben doch alle auch ein Bauchgefühl. Und man spürt doch, ob etwas wirklich daneben ist und man sagen muss, stopp, halt, nein, ich glaube, da gehst du jetzt wirklich zu weit. Oder ob es vielleicht auch einfach nur ein verunglückter Witz war oder ob jemand einmal kurz provozieren wollte. Also dass wir einfach vielleicht da lernen, ein bisschen mehr Gelassenheit wieder zu lernen.
Und eine Formulierung, die nicht nur heute aufgeploppt ist, sondern die in den letzten Wochen immer mal wieder aufkam, das ist die Formulierung der russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine. Ich finde, das klingt oft ziemlich abstrakt, wenn ich das höre oder lese, aber es klingt gleichzeitig auch bedrohlich. Wir hatten es ja gerade vom Bauchgefühl, also so, da stellt sich bei mir so ein bisschen so ein flaues Bauchgefühl ein. Wie geht es Ihnen da, Angelika Hellemann?
Na gut, klingt das alles nicht und das ist auch eine ziemliche Eskalation, die da stattfindet. Man schätzt, dass 100.000 bis 170.000 Soldaten und Panzer in relativer Grenznähe zusammengezogen sind. Was genau die Pläne sind, weiß kein Mensch, logischerweise. Aber das ist natürlich ein Drohpotenzial und das passiert ja nicht einfach zufällig.
Ja, und jetzt hat die NATO offenbar das allererste Mal konkret militärisch reagiert. Also sie soll nach einem Medienbericht der Zeitung Die Welt die Einsatzbereitschaft der schnellen Eingreiftruppe erhöht haben. Das bedeutet konkret, die NATO-Einsatztruppen, so eine sogenannte Speerspitze, die müssen innerhalb von 5 Tagen einsatzbereit sein, um möglicherweise dann ins Krisengebiet verlegt zu werden. Also auch da mögliche Truppenbewegungen, um beim Thema zu bleiben. Wie würden Sie das denn einschätzen, Frau Hellemann? Ist das ein Säbelrasseln, das aber noch zurückhaltend genug ist, um gerade noch so diplomatisch zu sein?
Ja, wenn man Truppen verlegt, bewegt man sich ja schon im Bereich des Militärs. Ich fände es wichtig, dass wieder mehr gesprochen wird. Jetzt hat Scholz, der deutsche Bundeskanzler, gestern das erste Mal mit Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, telefoniert. Das finde ich auch richtig so, weil man sprechen muss. Man sollte dringend wieder das Minsker Format beleben, weil ganz viele diplomatische Beziehungen eingeschlafen sind. Offenbar keiner richtig Interesse hatte und Merkel hat mal einen sehr mutigen Schritt gemacht, als es wirklich in der Ukraine brannte und gerade in der Ostukraine und nicht ganz klar war, wie heftig dieser Konflikt noch wird, hat sie sich den französischen Präsidenten Hollande geschnappt und die ist nach Moskau geflogen und zwar ohne, dass sie wusste, ob Putin sie empfängt oder nicht. Und dann haben sie mit ihm gesprochen und das hat dann die Lage erstmal wieder zumindest nicht weiter eskalieren lassen, sondern ein bisschen entspannt. Was die NATO gerade macht, das zielt eben nicht auf die Ukraine ab, sondern das sind dann tatsächlich die NATO-Mitgliedsländer. Da geht es vor allen Dingen auch um die baltischen Länder, die auch sich sehr bedroht fühlen und wo sozusagen die Speerspitze, die schnelle Eingreiftruppe der NATO eh schon stationiert ist. Da ist auch gerade die Bundeswehr im Lied. Und das wird jetzt gerade noch etwas verstärkt.
Jetzt ist ja aber Putin auch nicht gerade der, der da deeskaliert. Also der hatte der NATO, den USA und ihren Verbündeten am vergangenen Freitag den Entwurf einer Vereinbarung übergeben. Und wir hören mal kurz rein, was da drin steht, was er da fordert, was Putin fordert.
Darin steht unter anderem keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, keine militärischen NATO-Handlungen in Osteuropa, Zentralasien und dem Südkaukasus und ein NATO-Rückzug auf Positionen von 1997. Dann könnten sowohl NATO als auch Russland auf die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen verzichten, wo sie die jeweils anderen bedrohen würden, heißt es in Moskau.
Andrea Bär war das, unsere Korrespondentin. Dahinter steht also, das höre ich raus, so ein längerer Konflikt. Also Russland will auch darüber noch im Januar Gespräche führen mit der NATO, mit der EU, mit den USA, mit diesen ganzen Forderungen aber eben auch, die wir gerade gehört haben. Machen Sie sich da Hoffnung, dass da was Friedliches oder Diplomatisches, was Ihnen ja wichtig war, bei rumkommen kann?
Also erstmal geht die Aggression gerade von Russland aus, ja. Die Forderungen, die Putin dort vorlegt, die wird er nicht bekommen. Es ist aber so, dass es trotzdem erstmal gut ist, wenn man in Gespräche reinkommt, weil solche Konflikte kann man nur diplomatisch lösen, oder wir haben wirklich ein ganz, ganz furchtbares Szenario mit sehr, sehr, sehr vielen Toten. Und das, finde ich, muss es einfach zu vermeiden gelten. Und Putin versucht halt gerade auch ein bisschen die Schwäche auszunutzen. Also in Deutschland gibt es gerade eine neue Regierung, die muss sich überhaupt erstmal zurechtruckeln. Und da sind auch nicht alle Koalitionspartner derselben Meinung, wie man denn mit Russland umgehen muss. Da gibt es große Unterschiede zwischen den Grünen und auch der SPD-Fraktion oder speziell ihrem Fraktionschef Rolf Mützenich. Und auf der anderen Seite hat Selenskyj, der ukrainische Präsident, gerade auch sehr viel innenpolitische Probleme und gilt auch als geschwächt. Und die USA haben eigentlich relativ deutlich klargemacht, dass sie zu einem militärischen Eingreifen auch nicht bereit sind. Man muss sich nur angucken, die USA sind auch ein bisschen kriegsmüde. Es hat einen ziemlichen Hoppla-Hopp-Abzug aus Afghanistan gegeben mit wirklich auch schlimmen Folgen. Und diese Schwäche versucht Putin da gerade auszunutzen. Deswegen wäre es halt jetzt auch sehr wichtig, dass gerade Europa mit einer Stimme spricht, dass es dort kein Auseinanderbrechen gibt. Und das ist ja nicht nur der einzige Konflikt. Also Putin versucht eben auch auf dem Balkan gerade nationalistische Strömungen anzuheizen und dort auch für sehr viel Unruhe zu sorgen. Und auch da muss sich Europa hinstellen und gemeinsam versuchen, eine Lösung zu erreichen.
Ich höre daraus, nur Truppenbewegungen verursachen oder beobachten reicht nicht. Diese Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur habe ich mit Angelika Hellemann verbracht. Sie ist stellvertretende Politikchefin bei der Bild am Sonntag. Frau Hellemann, vielen, vielen Dank für diese Stunde.
Sehr gerne.
Und schöne Weihnachten, würde ich sagen.
Das wünsche ich Ihnen und den Hörern auch.